MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen zu MS Voices, dem Podcast, der den Menschen mit der Diagnose MS eine Stimme gibt. Hier ist wieder eure Irene und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, aber oft übersehen wird, unsere seelische Gesundheit. Gerade bei einer chronischen Erkrankung wie Multiple Sklerose ist die Psyche ja stark gefordert durch Sorgen, Unsicherheit, Müdigkeit, aber auch durch die Art, wie das Umfeld mit der Krankheit umgeht. Darüber sprechen wir heute mit einer Expertin, die viele kennen dürften. Frau Dr. Sabine Schipper, Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und Geschäftsführerin der DMSG Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Schipper.
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf, Frau Teubner. Ich freue mich sehr.
Und wir uns erst. Frau Dr. Schipper, Sie sind seit vielen Jahren für die DMSG tätig. Aber was war Ihr Weg dorthin und was bewegt Sie an der Arbeit mit Menschen mit MS?
Also so in meiner Lebensgeschichte zurückgegangen. Ich habe Psychologie studiert in Bochum und habe nach dem Diplom angefangen zu arbeiten in einer Klinik mit Spezialabteilung für MS- und Parkinson-Patienten. Habe dann parallel dazu meine Psychotherapieausbildung gemacht und habe relativ schnell gemerkt, dass das genau der Beruf ist, den ich gerne machen möchte.
Ja, cool.
Aber ich sag mal, die Bedingungen im klinischen Alltag, sich damals, das war so Anfang 2000, deutlich unter verschiedenen Gesundheitsreformen einfach verschlechtert haben. Die Aufenthaltsdauern der Patienten wurden kürzer. Mhm. Und ich habe dann so gedacht, das Klientel, diese Menschen, die an MS erkrankt sind, sind genau die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte.
Was ein Glück und, für uns.
Ja, warten wir mal ab, was ich heute so erzähle.
Und, okay.
Aber auf jeden Fall liegt zwar das richtige Klientel, aber die Arbeitsbedingungen passten nicht mehr so richtig. Also einem jungen Menschen, der gerade die Diagnose bekommen hat, in der Klinik direkt mit neuropsychologischer Diagnostik entgegenzutreten, und nur 3 Wochen Zeit zu haben, das war mir einfach nicht hinreichend. Und ich habe mich dann umgeschaut und gerade zu dieser Zeit suchte die DMSG in NRW eine Psychologin und Psychotherapeutin. Und dann hat man sich Gott sei Dank für mich entschieden und dann habe ich angefangen 2003 bei der DMSG in Düsseldorf zu arbeiten.
Das sind ja auch schon richtig viele Jahre jetzt mittlerweile.
Absolut, absolut.
Eine ganze Generation.
Ja.
Es ist erschreckend, wenn man so über die Zeit nachdenkt manchmal. Frau Dr.
Ja, ich sage auch immer im Scherz. Also ich bin jetzt in der Neurologie, in der MS-Neurologie, solange es die Interferone auf dem Markt gibt. Also ich bin ziemlich zeitgleich sozusagen in die MS-Szene eingestiegen. Und seitdem ist ja viel passiert, Gott sei Dank viel passiert.
Ja, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen. Frau Dr. Schipper, warum spielt denn die Psyche bei MS so eine große Rolle? Ich sag mal, MS bringt ja viele Unsicherheiten mit. Also ich vermute mal, da spielen Verlauf, Symptome, Lebensplanung durchaus eine Rolle. Aber was ist es jetzt? Warum ist die Psyche so gefordert bei MS?
Also ich meine, es ist ja erstmal so, die Psyche ist ja für uns alle wichtig. Der Mensch besteht ja mehr als jetzt nur aus einem Körper, sondern er besteht auch aus seinem emotionalen Empfinden, aus seinen Affekten, aus seinen Verarbeitungsmustern. Und bei Menschen mit MS ist natürlich schon durch die Diagnosestellung, zum Teil schon davor, auch eine Menge Unsicherheit ins Spiel gekommen. Mhm. Ja, wie viele unserer Patienten, auch das ist ja Gott sei Dank besser geworden, haben wirklich lange hinter dieser Diagnose herlaufen müssen. Also haben gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir, eine große Verunsicherung da, man weiß erst nicht, was das ist. Man fängt auch an sich selbst zu zweifeln, gerade wenn es um so Symptome gibt, die eher subtil sind, die nicht so auf Anhieb klar einzuordnen sind. Stimmt. Das geht ja natürlich mit einer ganz großen Verunsicherung einher. Mhm. Und dann so im nächsten Step die Diagnose. Wer von diesen jungen Menschen weiß denn auf Anhieb, was MS bedeutet? Oft sind das ja auch dann noch ganz falsche Bilder dieser Erkrankung, die man im Kopf hat. Und das löst natürlich erstmal eine tiefe Verunsicherung aus. Manchmal auch so eine Sprachlosigkeit, das gar nicht erst richtig fassen zu können, ja, was dann passiert. Und wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir eigentlich immer das Gefühl haben wollen, auch so Kontrolle über die Geschehnisse im Leben zu haben. Dass das ohnehin nur begrenzt so ist, wenn man ganz ehrlich ist, das ist ja eine andere Geschichte. Aber ein Teil unserer psychischen Gesundheit hängt alleine an diesem Gefühl, Kontrolle zu haben. Der Psychologen sagen auch an so einer Kontrollillusion. Alleine das hat einen stabilisierenden Charakter. Und dieses Gefühl, alles im Griff zu haben, ändert sich natürlich in dem Moment, in dem plötzlich auch meine Gesundheit verloren geht. Und ich denke auch immer an eine meiner Patientinnen aus der Klinikzeit, die sagt, das ist so ein bisschen, ich fühle mich auf der anderen Seite des Ufers. Ich gehöre nicht mehr zur Gruppe der gesunden Menschen dazu. Oh. Und das ist natürlich tatsächlich ja auch so ein Stück, sie will damit ja beschreiben, auch so ein Identitätswechsel. Und den merkst du ja auch in manchen Dingen. Ne? Du willst eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen und plötzlich bekommst du die nicht mehr, weil du eine chronische Erkrankung hast. Und da ist ja schon eine Menge Zündstoff drin, genau in diesen anfänglichen Fragen. Und das andere ist das, was Sie natürlich sagen, wenn ich merke, es tritt eine gesundheitliche Verschlechterung ein oder ich habe einen Schub. Das sind ja auch Dinge, die mit großer Angst besetzt sind. Oder aber auch die wütend machen, weil die Krankheit einem sozusagen Lebenspläne durchkreuzt, die man hat. Bis hin auch zu tiefer Traurigkeit und Trauerprozessen, die ja auch zur Verarbeitung dazugehören. Also das ist schon ein weites Spektrum an Themen, den Menschen mit MS dann ausgesetzt sind.
Ja, das mit dem Kontrollverlust kann ich persönlich ganz gut nachvollziehen. Ich bin jetzt mittlerweile im schleichenden Verlauf und ich merke einfach, dass ich keine Kontrolle habe. Ich kann machen, was ich will. Mein Körper macht sowieso, wie er will. Ich habe da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Mittlerweile bin ich jetzt so gut dabei, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt ein alter Hase dabei, dass ich sage, okay, es ist, wie es ist. Ich mache mir Gedanken darüber, wenn es Zeit ist, sich wirklich Gedanken drüber machen zu müssen. Aber dieser Kontrollverlust, ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema.
Ja. Aber Sie sagen was Wichtiges. Sie sind ein alter Hase. Genau. Also da auch dann zu merken, ein Teil meiner Kontrolle besteht dann darin, mich um die Dinge zu kümmern, die jetzt justamente auch da sind. Also ein Stück auch aus dieser, diesem Nachdenken, was kommt da alles in der fernen Zukunft, ein Stück raustreten zu können und zu sagen, okay, was kannst du im Hier und Jetzt machen? Das ist natürlich leichter gemacht als getan, aber das gehört natürlich zu den Königsdisziplinen an der Stelle dann dazu, um auch mit diesem Gefühl des Kontrollverlustes ein Stück umzugehen und immer wieder anzudocken in dem, was kann ich jetzt aktuell gerade tun, für mich tun.
Was erleben denn Betroffene typischerweise psychisch? Also ich sag mal, Kontrolle haben wir ja jetzt schon so ein bisschen angerissen. Aber der Diagnosezeitpunkt, der Verlust von dem Selbstvertrauen, die Hilflosigkeit, Missverständnis im Umfeld, was macht das mit denen? Was sind das für Momente, die dann anfangen, an der Psyche zu kratzen?
Das ist sicherlich irgendwie eine Melange aus verschiedenen Dingen. Ne? Also du bist mit so einer Diagnose konfrontiert. Parallel dazu geht es dir ja in der Regel einfach auch physisch nicht gut. Und natürlich hat man ja auch noch gar nicht das Handwerkszeug, mit so einer Krankheit umzugehen. Ja, also man kennt diese ganzen Behandlungen nicht. Da sind ja also hunderte von Fragen überhaupt zu dem, was ist jetzt zu tun, bei welchem Arzt werde ich behandelt. Also eine ganz tiefe Unsicherheit. Und da geht es natürlich erstmal auch darum, für sich selber wiederum so einen Kompass zu finden, in welche Richtung man sich dann bewegt und welche Schritte man tut. Und manchmal auch so ein Stück zu sortieren. Das ist eine Aufgabe, die wir in unserer Arbeit relativ oft zu Anfang auch mit neu betroffenen Menschen haben, weil da dann so ein großes Gemisch an Themen kommt. Und dann die Menschen erstmal so ein Stück zu begleiten, was kommt jetzt wann und womit beschäftige ich mich zuerst und was ist jetzt notwendig, also da so ein bisschen eine Struktur reinzubringen, also ein bisschen aufzuräumen in diesen ganzen Fragen. Und was ganz grundsätzlich, glaube ich, die häufigste Emotion ist natürlich wirklich Traurigkeit. Und wenn ich mich so an meine Klinikzeit zurückerinnere, dann war sicherlich so die häufigste Diagnose, die man gestellt hat, jetzt auch noch nicht mal nur eine Trauerreaktion, sondern oft auch so eine sogenannte Anpassungsstörung mit depressivem oder ängstlichem Gestimmtsein. Das heißt, da tut sich jemand erstmal schwer, sich in diese Krankheit hineinzufinden. Und ich glaube, diese beiden Emotionen, depressives Gestimmtsein, ängstliches Gestimmtsein, ist das, was uns am häufigsten begegnet bei Menschen mit MS. Und wir wissen, dass außerhalb dessen auch die Wahrscheinlichkeit einer klinisch relevanten, also an einer behandlungsbedürftigen Depression zu erkranken, bei Menschen mit MS im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung deutlich erhöht ist. Ich sag mal, wenn wir in der Gesamtbevölkerung davon ausgehen, dass so um die 20% der Menschen irgendwann im Leben eine behandlungsbedürftige Depression haben, sprechen wir bei MS-Erkrankten da eher von einer Quote von 50%. Wow. Also das heißt, da haben wir schon eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es einen selbst auch betreffen könnte, eine Depression zu bekommen.
Aber was kann man denn konkret tun, um seelisch stabil zu bleiben, ja, beziehungsweise erstmal wieder zu werden und dann zu bleiben?
Ich glaube, dass dieses Sortieren erstmal wichtig ist. Und da kommt meines Erachtens oft auch wirklich die DMSG ins Spiel. Da findest du ja unfassbar viele Dinge im Internet und auch in Internetforen und auch so manches, das einen oft dann mehr verwirrt, als es nutzt. Allerdings. Weil natürlich bekommst du da sehr, sehr viele Erfahrungsberichte von den Menschen, bei denen es vielleicht einfach nicht gut läuft, die Schwierigkeiten haben mit ihren Behandlungen, die nicht gut angebunden sind. Und das macht natürlich tatsächlich nochmal zusätzliche Angst. Und da halte ich es wirklich für wichtig, A, natürlich an einer MS-erfahrenen Einrichtung in Behandlung zu sein. Die DMSG vergibt ja auch Zertifikate an Praxen, an Kliniken, an Reha-Kliniken mit besonderer MS-Kompetenz. Und da wirklich zu gucken, komme ich da an eine Stelle, die einfach eine hohe MS-Erfahrung hat, wo es Ärzte oder auch MS-Nurses, die da oft einen wunderbaren Job machen, gibt, die einen so ein Stück auch begleiten in dieser ersten Phase. Und meine jungen Mitarbeiter fragen mich immer, weil ich bei uns vorrangig die Neubetroffenenberatung mache, wie ich das mache. Die machen sie Neubetroffenenberatung. Das ist also eine gute Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Menschen Zuversicht zu geben. Ja. Und das ist auch so mein eigenes Gefühl. Und da muss ich sagen, Frau Teubner, das ist für mich auch eine unfassbare Erleichterung in der Arbeit, das heute auch zu können. Wissen Sie, als ich vor über 30 Jahren in dem Bereich angefangen habe zu arbeiten, ich habe das vorhin schon scherzhaft gesagt, da gab es eigentlich keine wirklich tollen Behandlungsoptionen. Da gab es Cortison, da gab es ein bisschen Azathioprin und dann kam die Interferone. Ja. Und damals war die Behandlungsstrategie auch noch anders. Da hat man eher so ein bisschen geguckt und gesagt, wir warten mal ab. Und heute sagt man, ja, wir tun eigentlich von Anfang an alles, was wir können. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass wir heute schon über eine andere MS reden als vor 30 Jahren. Also wir sehen andere Verläufe und natürlich bekommen die Menschen, da sind wir wieder beim Thema Kontrolle, ein ganz anderes Gefühl der Handlungsmöglichkeiten. Wenn man sagt, okay, wir können jetzt das und das und das und das tun, Ne? Davon, das sind die Leitlinienerfahrungen. Es ist ja ganz anders als damals, wo man da gesessen hat und gesagt hat, ja, wir warten bis zum nächsten Schub und dann hauen wir Cortison drauf. Ne? Das heißt also, da auch diese Zuversicht, die ich auch wirklich erlebe, den Menschen so ein Stück zur Verfügung zu stellen. Und damit kommt man dann auch so bei den psychologischen Wirkmechanismen an, die wichtig sind. Und so im Parfumschritt sind das, ich sage ein paar Schlagworte, Akzeptanz, anzunehmen, dass man diese Diagnose hat. Das heißt, um Gottes Willen nicht das gut zu finden. Also wir müssen das nicht rosa malen. Ich würde jedem der Menschen mit MS natürlich am meisten wünschen, dass er sie nicht hat.
Klar.
Ja, das ist nicht mein Thema zu sagen. Das ist, also sowas wie Krankheit als Chance oder so, das ist nicht mein Denken. Aber sie ist da. Und mein Eindruck ist, dass die, die am erbittersten immer gegen diese Tatsache ankämpfen, auch die schlechteste Lebensqualität haben, weil die so im Dauerkampfmodus sein müssen, die Menschen. Und das heißt, das erstmal dahin zu kriegen, zu sagen, die ist da und wie lebe ich mit ihr? Also wirklich Akzeptanz. Und ich muss sagen, nach jetzt inzwischen über 30 Jahren in der Szene, habe ich wirklich viele meiner Patienten, die das hinkriegen und damit ein gutes Leben führen. Ein weiterer Aspekt ist, glaube ich, ich hatte Zuversicht gesagt, aber auch so Optimismus.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig.
Die Gewissheit zu behalten, es wird bei mir gut gehen. Ich habe die Hoffnung, das bewältigen zu können. Da sind wir auch wieder bei Kontrollmechanismen, ja, dass die Menschen, die so das Gefühl haben, sie können selbst Einfluss nehmen, auch tatsächlich die zufriedeneren Menschen sind. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, Sie hatten ja so die Formulierung, naja, das liegt jetzt außerhalb meiner Kontrolle, weil es ist progredient. Und haben dann aber die Kurve gekriegt und haben gesagt, naja, aber ich gucke jetzt immer wieder, was ich dann konkret machen kann. Ne? Also dieser Locus of Control, also dieser Ort der Kontrolle, den haben sie trotzdem in sich gespürt. Und das ist tatsächlich ganz wichtig, Patienten da abzubegleiten.
Ja, weil es nutzt es mir jetzt, jahrelang Gedanken drüber zu machen, was vielleicht passieren könnte. Und es tritt dann gar nicht ein. Dann habe ich jahrelang mir umsonst Gedanken und Sorgen gemacht. Das ist meine persönliche Denke.
Da haben Sie auch völlig recht und da werden jetzt vielleicht ein paar der Zuhörer sagen, ja, die haben gut reden an der Stelle, aber es ist tatsächlich so, wissen Sie, wir erleben ja viele Schicksale in unserer Arbeit und wir erleben dann manchmal Menschen, die zur MS eine andere schwerwiegende Diagnose dazu bekommen und zwar auch Diagnosen, Krebserkrankungen, die zum Beispiel lebensbedrohlich sind.
Ja.
Und man in der Situation plötzlich merkt, wie wichtig das Leben ist. Und ich Klienten gehabt habe, mit denen ich viele Jahre, die sehr verzweifelt an ihrer MS-Diagnose waren und immer sehr in die Zukunft gedacht habe, dann als Therapeutin oft gedacht habe, wie viel Zeit haben wir verloren in hier und jetzt? Und wie viel Zeit haben wir verloren in jeden Tag auch wirklich zu genießen, wie er ist? Weil wir uns diese Sorgen vor der Zukunft gemacht haben. Genau. Und oft wird einem das dann so richtig klar, wenn so eine Erkrankung ins Spiel kommt, die wirklich dein Leben in Frage stellt. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Wir haben wahrscheinlich nur dieses eine Leben, zumindest in der jetzt uns bekannten Existenzform. Und dann sollten wir das wirklich an diesen Tagen gestalten, in denen wir gerade sind und nicht schon so 10 Jahre auf Vorrat denken, was wir einfach alle auch gar nicht können. Also man kann auch das kognitiv nicht vorwegnehmen und kognitiv vorweg bewältigen. Das funktioniert nicht, sondern nimmt einfach das ganz platt den Spaß im Jetzt.
Ja, genau so ist es. Ich sag ja persönlich selbst immer so salopp, man sagt ja bei der MS immer, alles kann, nichts muss. Ich entscheide mich grundsätzlich für den zweiten Teil des Satzes.
Ja.
Und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber gut, das heißt Akzeptanz, ganz wichtig, nicht resignieren, Achtsamkeit und vor allem professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mir hat damals auch ganz toll geholfen, das war bei der DMSG Rheinland-Pfalz. Das war damals mein Wohnbereichszuständigkeit. Die haben so Veranstaltungen für MS-frisch Diagnostizierte gemacht. Das war so eine ganze Reihe mit 6 verschiedenen Veranstaltungen aus den verschiedensten Bereichen. Und das hat mir persönlich unglaublich viel gebracht. Da waren Fachleute, die wussten, von was sie geredet haben. Man konnte auch richtig viele Fragen stellen, die haben sich Zeit genommen. Also die DMSG hat mir damals den Hintern gerettet, wenn ich das mal so sagen darf.
Das ist schön, das ist gut zu hören. Und das wollen wir natürlich auch heute noch tun, den Menschen da retten, zur Seite zu stehen. Und die DMSG bietet jetzt auch unabhängig davon, das machen die Kollegen auch in den anderen Bundesländern, Angebote auch speziell für neue Betroffene an. Wir machen seit ein paar Jahren gemeinsam eine Serie, die wir mit Mitteln der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ermöglicht haben. Also da gibt es zum Beispiel Abendveranstaltungen, das sind dann 4 Blöcke zu verschiedenen Aspekten, also zu den medizinischen Fragen, zu sozialen und sozialrechtlichen Fragen, zu psychologischen Fragen, aber auch zu Lebensstilfaktoren, also zum Thema Sport zum Beispiel. Und wir spicken das dann noch mit Veranstaltungen drumherum, die sozusagen für Menschen mit unterschiedlichen Stadien ihrer Erkrankung relevant sind, wie zum Beispiel Ernährung oder Entspannung. Und da kann man sich dann tatsächlich ein gutes Programm zusammenstellen, das einem hilft. Ich glaube aber, dass gerade diese neu betroffenen Angebote ganz wichtig sind, weil viele Menschen, die gerade die Diagnose haben, haben ja erstmal auch so ein bisschen Angst in so einer Selbsthilfeorganisation, ja, in so einem Gruppengeschehen. Und da bist du dann sozusagen mit Menschen eigentlich in der gleichen Phase des Krankseins zusammen und kannst dich da dann auch miteinander, auch das bieten wir dann immer noch an, virtuelle Gruppen, dich mit Menschen auch in dieser ersten Sortierungsphase austauschen.
Jetzt aber nochmal zurück zu der seelischen Gesundheit, beziehungsweise wir sind ja schon eigentlich mittendrin. Man hadert ja mit sich selbst, gerade wenn man die Diagnose frisch bekommen hat. Aber dann kommen noch Dinge dazu, die ja normalerweise gesunden Menschen schon Angst machen. Pandemien, Inflation, Kriege. Das belastet ja auch nochmal zusätzlich. Also Doppelüberlastung, Medienüberflutung. Was macht das alles mit einem Menschen mit der Diagnose MS?
Es macht Stress und wenn man sich tatsächlich auch mal so anguckt, also neudeutsch sprechen wir ja oft von Coping und Coping-Kursen, also da geht es ja um Bewältigung von angespannten Situationen und letztendlich diese Konstrukte, diese Art als Psychologe zu denken, kommen ja auch aus der Stressforschung. Das heißt, da begegnet mir etwas, was sozusagen mich unter einen Anspannungszustand setzt, wo ich erstmal so gucken muss, was ist es für eine Belastung? Bin ich dieser Belastung gewachsen? Und kriege ich es bewältigt? Also da gibt es wirklich tolle Stressmodelle, die auch schon sehr alt sind und die altern trotzdem nie. Und jetzt kommt natürlich da nochmal so ein Schüppchen durch so eine Pandemie obendrauf. Und das haben wir auch alle erlebt. Wir haben alle erlebt, dass irgendwann auch dieses permanent in die Nachrichten gucken nicht mehr gut tut, weil man aus dieser Dauererregungsschlaufe nicht rauskommt. Und ich glaube, dass Menschen mit MS da noch ein bisschen achtsamer mit sich sein müssen, weil sie natürlich ja auch schon durch die Krankheit so eine Grundanspannung an vielen Stellen haben. Und dazu sagen, okay, wie kann ich, man kann sich ja nicht aus dieser Welt wegbeamen. Und man will ja auch diese Dinge, die geschehen, mitbekommen. Und man hat ja auch eine Haltung dazu. Aber zu sagen, wie viel davon mute ich mir zu? Und wo muss ich vielleicht für mich persönlich auch Grenzen und auf mich aufpassen? Und ich glaube, es geht an der Stelle oft auch um so ein Thema von, wo sage ich für mich auch zum Beispiel mal Nein? Ich habe das gestern in der Beratung mit einer Klientin gehabt. Ich habe mal irgendwann so ein Mauspad geschenkt gekriegt, da ist so ein Einhorn drauf und da steht drauf, nö, einfach nö. Oh, süß, ja. Und ich glaube, das ist so ein Slogan, den ich auch vielen Menschen mit auf den Weg geben möchte, an manchen Stellen wirklich mal zu sagen, nein. Mhm. Ne? Das heißt ja nicht unfreundlich werden, das heißt ja nicht hilfsbereit zu sein, sondern wirklich zu sagen, wo muss ich einfach achten, dass ich auch, ich sag mal so, mein Erregungssystem selber immer wieder gezielt runterfahre. Und das kann man sich auch ein Stück aneignen, indem man, wir haben schon den Begriff Achtsamkeit eingeführt, achtsamkeitsbasierte Übungen macht, Meditation macht, Entspannung macht, um einfach wirklich so dieses Arousal, diesen Erregungszustand ein Stück immer wieder runterzufahren, weil alleine die Vorstellung von belastenden Situationen macht uns natürlich auch Stress. Und die körperlichen Reaktionen, die bei der Vorstellung ablaufen, sind die gleichen, die ich erlebe, wenn ich sag mal, einer Gefahrensituation konkret und real gegenüberstehe.
Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ist das tatsächlich in wirklich kausalem Zusammenhang zu sehen? Dass das wirklich dem entspricht, ich stelle mir Stress vor, wie Sie es gerade
gesagt haben. Körperlichen Zustände. Genau. Ich habe da jetzt tatsächlich gerade noch so einen Vortrag gemacht. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, ob es vom Graden etwa genau die gleiche Intensität dann gewinnt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber natürlich sind die Prozesse die gleichen. Also das, was ich sozusagen in meinem Kopf hin und her bewege an Schreckensbildern, lösen ja die gleichen physiologischen Reaktionen aus. Und ich habe eine kleine Übung jetzt bei einem Vortrag gemacht, die kennen Sie alle. Da geht es so um Visualisierung. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, in so eine Zitrone zu beißen, dann läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen.
Stimmt, ich habe gerade mal
überlegt. Das heißt, das sind Prozesse, die laufen alleine über unsere Vorstellungskraft. Und das funktioniert natürlich im Guten. Ich stelle was Schönes vor, genauso wie im Bösen. Ich stelle mir vor, tatsächlich schwerwiegend krank zu werden, hilflos zu sein. Er macht das ja sofort was mit einem. Und Sie merken das ja auch, wenn Sie in sich selbst hineinhorchen, merken Sie ja sofort auch so die Anspannung, die entsteht.
Ja, stimmt. Also ich mache das immer, wenn ich merke, dass ich komplett angespannt bin. Und das ist dann schon so, dass ich nervös werde, dass ich fahrig werde, unaufmerksam. Ich gehe dann immer in einen besonders schönen Moment zurück, den ich mit meinem Papa im Urlaub erlebt habe. Und Das bringt mich dann wieder runter.
Das ist eine gute Technik. Und damit sind wir schon so bei den Techniken. Ne? Also genau. Das ist auch zum Beispiel, also auch so in Phasen, wo ich traurig gestimmt bin, da noch so ein Stück versuchen, aufmerksamer zu sein, auch für die guten Dinge. Also ich empfehle vielen meiner Klienten oder auch Seminarteilnehmern, so ein Glückstagebuch zu führen. Also wirklich so abends vom Schlafengehen nochmal 3 Situationen zu notieren vom Tag, in denen etwas Schönes passiert ist. Und Sie merken, während Sie das tun, also das auch zum Thema wieder sofortige Effekte, dass es Ihnen auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.
Ja, stimmt. Und das ist doch wirklich
schön. Und das kann man tatsächlich üben. Ich finde das immer total witzig. Man macht sich das ja als Therapeut gar nicht so klar. Aber während ich es Ihnen erzähle, muss ich dann lächeln. Weil mir sofort so Situationen durch den Kopf gehen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die man üben kann.
Ja, und das finde ich eine besonders schöne Übung, weil sie eben das Lächeln ins Gesicht zurückzaubert.
Ja.
Die psychosozialen Hilfen bei seelischen Belastungen, welche konkreten Angebote machen denn Sie bzw. die DMSG Nordrhein-Westfalen für Menschen, die seelisch belastet sind? Wir haben ja vorher mal grob angerissen, was da alles gemacht wird. Aber was gibt es da jetzt konkret für seelische Belastung bei der DMSG?
Also wir bieten tatsächlich diese unterschiedlichen Online- und Präsenzformate an. Angefangen von speziellen Schulungen für Neubetroffene über Kurse mit dem Schwerpunkt Coping, also in dem Fall Coping im Sinne von Krankheitsbewältigung, Stressbewältigungskurse. Wir machen Veranstaltungen zum Thema positive Psychologie, Glück, Resilienz. Wir bieten Einzelberatungen an.
Okay.
Wir bieten tatsächlich Veranstaltungen auch in Wochenendformaten an, also zum Beispiel bei auch Paar-Thematiken. Das wird auch immer sehr gerne von belasteten Paaren in Anspruch genommen. Also da ist schon ein bunter Strauß. Und natürlich treffen wir als Psychologen immer auch mal Themen, wo man sagt, okay, die musst du auf der Sachebene angehen. Ja? Also wir unterscheiden zum Beispiel beim Coping, bei der Krankheitsbewältigung, das emotionsorientierte Coping, also den Umgang auch mit den Gefühlen, die entstehen, aber auch das problemorientierte Coping. Also zu sagen, welche konkreten Belastungen habe ich zum Beispiel am Arbeitsplatz, im Wohnumfeld, und da dann oft auch mit den Kollegen aus der sozialen Arbeit Hand in Hand zu arbeiten, ist dann für uns wichtig. Und auch die Kollegen bieten Veranstaltungen an. Vieles machen wir jetzt inzwischen online, sodass Menschen auch an Veranstaltungen aus NRW, genau wie aus Rheinland-Pfalz, teilnehmen können. Wir kooperieren in dem Zusammenhang ohnehin bei den Online-Veranstaltungen, aber auch mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern. Und auch dann die sozialarbeiterischen Kollegen da auch in die konkrete Beratungsarbeit zum Teil einzubinden. Aber in der Psychologie, und da bin ich auch immer absolut offen für Ideen, also dieses Thema, ich sag mal, Achtsamkeit und positive Psychologie, das hat ja erst so in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen.
Ja, allerdings.
Und das ist ja auch so eine Veränderung auch in unserer psychologischen Sichtweise. Das heißt ja nicht, das Leiden unserer Patienten nicht mehr hinreichend zu verstehen und empathisch zu sein, aber zu sagen, kriegen wir die Kurve hin zu diesen positiven Umgehensformen, genau. Also den Blick da woanders hinzuwenden.
Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsangebot. Vor allem, was ich toll finde, dass da viel auch online geht, weil bei manchen ist es ja einfach nicht möglich, Verkehr, Autofahren und so weiter, dass man dann auf diese Weise auf jeden Fall dabei sein kann. Aber Frau Dr. Schipper, Ihre Arbeit geht ja weit über die Psyche hinaus. Welche weiteren Themen deckt denn die DMSG Nordrhein-Westfalen ab? Beziehungsweise steht die Nordrhein-Westfalen ja wahrscheinlich für alle Landesverbände.
Ja, das denke ich auch. Da sind wir schon sehr ähnlich aufgestellt. Also wir sind natürlich auf Landesebene erstmal Beratungs- und Betreuungsverbände, die wirklich angefangen von der Diagnosebewältigung bis hin zu den ganz konkreten Fragen auch aus der sozialen Arbeit, dem Sozialrecht heraus zum Beispiel, welche Rolle spielt ein Schwerbehindertenausweis, was macht es Sinn, den zu beantragen, auch ganz konkret bei Beantragungen zu helfen. Menschen auch zu helfen, zum Beispiel, wenn sie einen Antrag auf irgendeine Hilfe gestellt haben, der nicht gewährt wird, bei Widersprüchen behilflich zu sein. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Aber auch natürlich eine Menge Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also die Menschen zu informieren über die Erkrankung und dadurch auch dazu beizutragen, die MS einfach ein Stück bekannter zu machen. Und auch das ist ja ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, weil wir haben eingangs auch gesagt, es geht ja auch um das Umfeld. Es ist ja auch wichtig, dass die Menschen drumherum informiert sind. Und auch da setzt ein Teil unserer Arbeit dann wieder ganz konkret am Einzelfall an. Wir bieten natürlich auch Beratungen für Angehörige oder für Familiensysteme an. Super. Oder auch für Paare an.
Das ist toll. Ja, das darf man ja nicht vergessen, weil der Partner ist ja im Endeffekt auch betroffen. Also Partner oder Partnerin, einer von beiden bekommt die Diagnose und auf einmal ist alles anders, aber ja für beide.
Tatsächlich für beide, und manchmal ist es tatsächlich auch für Angehörige ganz schwierig, weil so die Außenwelt ja oft von denen auch so viel erwartet.
Genau.
Weil du bist ja der gesunde Partner.
Richtig.
Ne? Und da auch Menschen zu stärken und auch zu gucken, dass auch Angehörige gesund durch diese Situation kommen, halte ich für extrem wichtig. Und ich muss auch sagen, wir haben auch viele Angehörige im Kontakt, die auch außerordentlich dankbar dafür sind, dass die DMSG sich ihrer Themen annimmt.
Finde ich klasse. Ein Punkt, der mir persönlich wichtig erscheint, im Internet findet man ja zur MS unglaublich viele Informationen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die sind nicht gerade seriös, beziehungsweise Erfahrungswerte. Erfahrungswerte ist aber kein Wissen im Endeffekt, das ist nur ein persönliches Wissen. Warum sollte man sich gerade bei so einem komplexen Thema wie MS nur auf seriösen Seiten umsehen, wie zum Beispiel die DMSG und nicht in Foren, Facebook und Co.? Ich hatte da neulich einen Fall, ich bin auch in so einem Forum drin, da hat eine junge Frau, hochschwanger, erfahren, dass ihr Mann die Diagnose MS bekommen hat. Und die wollte sich jetzt Informationen holen, was alles zu tun ist. Und da prasselten zig Antworten ein. Und ich habe innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Mädel, wend dich an die DMSG, komm erstmal runter. Das sind so die Beispiele, die ich habe.
Ja, das ist wirklich auch schwierig, ne? Dass man da auch in die Breite guckt und dass man auch nach alternativen Ansätzen gucken will. Das kann ich alles auch wunderbar verstehen. Man ist ja in Not. Aber man sollte tatsächlich immer gucken, welche Motivation hat der Mensch, der mir da Antwort gibt und mich berät. Und ich glaube, immer so ein ganz wichtiger Punkt bei der DMSG ist, wir haben kein wirtschaftliches Interesse an den Menschen. Wir sind gemeinnützig. Wir wollen kein Geld mit ihnen verdienen. Das finde ich ist immer schon mal ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja.
Dass wir da tatsächlich natürlich durch diesen Status auch eine gemeinnützige Organisation von ganz klar sagen können, wir haben kein wirtschaftliches Interesse an diesem einzelnen Menschen. Und das halte ich immer für ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Und dann aber auch tatsächlich zu gucken, woher kommen diese Informationen? Also sind die wirklich fachlich fundiert? Gibt es da auch Studien zu?
Ja.
Und auch wirklich so aus Selbstschutz, ich finde gerade so zu Beginn der Erkrankung, auch so ein bisschen diese Internetzeiten nicht zu dolle auszudehnen. Also da auch zu sagen, also es macht jetzt keinen Sinn, da Tag und Nacht zu googeln und ganz huschelig zu werden, sondern das so ein Stück auch zu portionieren. Und da können wir natürlich als DMSG-Berater auch immer mit unseren Klienten ganz klar Absprachen treffen, damit es nicht zu viel wird. Und es gibt mit Sicherheit tolle Gruppen auch in den verschiedenen Formaten. Aber du weißt natürlich nicht, wer da drin ist. Und bei uns ist es schon so, dass wir auf die Angebote, die wir machen, immer auch einen fachlichen Blick werfen. Wir haben medizinische Beiräte, wir haben Psychologen in den Beiräten, wir haben wirklich jahrzehntelang erfahrene Sozialarbeiter. Wir arbeiten dann mit Empfehlungen, die wissenschaftlich fundiert sind. Und das halte ich tatsächlich für wichtig.
Also für mich war es auch ganz wichtig, erstmal die Grundinformationen über die DMSG erhalten. Da gibt's natürlich auch auf der Internetseite ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich Informationsbroschüren runterzuladen oder zu bestellen. Aber dieses Grundwissen, dann fällt man nicht ganz so auf den Boden, wenn dann von links und rechts in Foren und wo auch immer wirklich Informationen kommen, die nicht wirklich stimmen können oder nicht gut gemeint sind. Man weiß es ja manchmal nicht, welche Intention steckt hinter der einzelnen Information.
Intention, das ist aber auch so die eigene Lebenserfahrung des Menschen, der da diesen Rat gibt, ne? Und ich sag mal, es ist natürlich auch oft so, dass die Menschen, bei denen ihre Krankheit ruhig verläuft, die gut mit den Therapien klarkommen, das sind ja oft die Menschen, die verbringen gar nicht so viel Zeit in diesen ganzen Gruppen. Ja. Weil die leben ja ihr Leben.
Richtig. Ne?
Und da würde ich dann immer sagen, und dann wird es an der Stelle natürlich schon auch nicht so ganz repräsentativ, wenn jemand tatsächlich einfach nicht diesen guten Verlauf hat. Und dann hat er vielleicht auch eine andere Emotionalität bei seinem Rat oder auch die eigene Verzweiflung im Gepäck. Und das sollte man natürlich immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man da auch manchmal an Raten kommt, wo man so denkt, hui, ne, das ist jetzt... das ist jetzt nicht sehr einfühlsam.
Das stimmt. Liebe Frau Dr. Schipper, wir sind schon eigentlich am Ende angekommen, obwohl ich noch viel, viel mehr und viel lieber mit Ihnen reden würde. Ich kann Ihnen nur ganz, ganz herzlich danken für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Ihre Wärme vor allem auch im Gespräch, die für mich persönlich auch rübergekommen ist. Ich glaube, vielen Hörerinnen tut es gut zu wissen, ich bin nicht allein und es gibt Unterstützung, kompetent, nah und verständnisvoll. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Arbeit der DMSG NRW, über Angebote zur seelischen Gesundheit oder auch zu anderen Lebensbereichen mit MS, besucht die DMSG NRW, von der es Landesverbände für jedes Bundesland gibt. Die Internetadressen findet ihr in den Shownotes und da findet ihr dann alle Infos und direkten Kontakt. Und Ihnen, liebe Frau Dr. Schipper, vielen, vielen Dank.
Dankeschön Ihnen, Frau Teubner. Und vielleicht noch ein kleiner Werbeblock am Ende. Wir haben gerade ein neues Buch druckfrisch bei uns in der Geschäftsstelle. Es heißt It's Your Life. Da geht es um das Thema Krankheitsbewältigung, Sport und Ernährung bei MS. Also Interessierte können es gerne über uns bekommen. Und ich glaube auch, das ist ein ganz guter Einstieg auch in die eigene Arbeit an der Erkrankung. Das noch, da habe ich vorher nicht dran gedacht, als kleiner Tipp.
Das hört sich gut an. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war MS Voices für heute. Der Podcast für ein Leben mit MS, das aus mehr besteht als nur einer Diagnose. Bleibt mutig, bleibt verbunden und freundlich zu euch selbst. Bis bald.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.